Servus miteinander. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer im Sprachlabor Migros Dynamis, eine kleine Kraft. In unserer Sendung hören Sie ein Interview mit Gerlinde Fuchs. Gerlinde Fuchs, nie gehört? Vielleicht liegt es daran, dass Gerlinde Fuchs über 30 Jahre in Japan lebte und dort die Japaner für Christus gewinnen wollte. Jetzt lebt sie in Sulzbach-Rosenberg. Am Mikrofon im Sprachlabor Migros Dynamis, Alexander. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, Schwester Gerlinde hier im Sprachlabor.
Guten Tag, Alexander.
Schwester Gerlinde, Sie waren im Ausland unterwegs, ziemlich lange sogar. Als Missionarin sind Sie ja nach Japan gegangen und jetzt wollen wir Ihnen einfach ein paar Fragen stellen. Ich denke, das ist recht interessant für die Zuhörer.
Dankeschön.
Sie sind ja 1949 hier in Sulzbach-Rosenberg zur Welt gekommen und nach Ihrer Schullaufbahn haben Sie sich entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Was war eigentlich der Anstoß dazu?
Der Anstoß dazu war eine Adventskonferenz in Gunzenhausen. Eine meiner Freundinnen hat gesagt, also dass du den Glauben ablehnst, das finde ich irgendwie nicht logisch, denn du kennst die Bibel nicht, du kennst Gott gar nicht. Geh doch mal mit zur Adventskonferenz. Und dann bin ich mitgegangen und dann habe ich gemerkt, dass mein Leben so, wenn es so weiterläuft, auf die Hölle zuläuft und ich mit Sicherheit in die Hölle kommen, weil mir während dieser Predigt Dinge eingefallen sind, die ich also lieber versteckt hätte, aber Gott ja alles weiß. Und außerdem habe ich gemerkt, dass Gott in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat und dass das eigentlich die größte Sünde ist, sich nicht um Gott zu kümmern und selber zu tun, als ob ich der Gott meines eigenen Lebens wäre.
In welchem Alter waren Sie da?
Da war ich 14. Und dann habe ich hinterher nach diesem Gottesdienst mit einer Diakonisse gesprochen, ob sie mir nicht helfen könnte, wie ich mit Gott ins Reine kommen kann. Und dann hat sie mich mit auf ihr Zimmer genommen und hat gesagt, du sprichst einfach Jesus Christus an, bittest ihm, dir alle deine Sünden zu vergeben und bittest ihn, ab jetzt in deinem Herzen zu wohnen und als Herr in deinem Herzen zu regieren. Und dann habe ich ein sehr holpriges Gebet gesprochen. Danach hatte ich solch einen Frieden im Herzen und solch eine Freude, das ist unbeschreiblich. Und ich wusste, wenn ich heute sterbe, dann komme ich nicht in die Hölle, sondern zu Gott, weil er jetzt in meinem Herzen wohnt und mir alles vergeben hat. Dann habe ich angefangen, ganz viel Bibel zu lesen. Und für mich war der größte Beweis, dass das echt war, was ich erlebt habe, der, dass ich auf einmal mich mit einer Mitschülerin, mit der ich mich immer verprügelt habe, auf einmal sehr gut verstanden habe. Und dass ich an sie auch Gottes Liebe weitergeben konnte.
Wie ging es dann in der Ausbildung im Mutterhaus? Wie haben Sie sich dazu entschlossen?
Ja, ich wollte eigentlich unbedingt heiraten und Kinder kriegen und war im Internat in Gunzenhausen. Und dann bin ich nach Sulzbach-Rosenberg gekommen zur Konfirmandenfreizeit und dann durften wir uns den Konfirmationsspruch selbst aussuchen und ich habe dann den ich mir gewünscht habe, nicht bekommen, sondern der Herr Pfarrer Hammer, der hat mir einen Konfirmationsspruch gegeben, mit dem ich gar nichts anfangen konnte.
Aha, welcher war das?
Und das war Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Mhm. Und da war ich total enttäuscht von meiner Konfirmation. Und das war also Ostern. Und in den Sommerferien bin ich wieder nach Hause gekommen aus dem Internat. Und dann sagte meine Mutter, du kannst das Berichtsblatt von der Hensoldshöhe lesen. Ich bin gleich fertig mit Mittagessen kochen. Und dann habe ich gesagt, von Gunzenhausen komme ich gerade. Was da läuft, das weiß ich. Und habe das Blatt umgedreht. Und hinten drauf standen die Todesanzeigen der Schwestern, die verstorben sind. Und da stand mein Konfirmationsspruch drunter. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und irgendwie war in mir die Frage, Gott wird doch nicht wollen, dass ich Diakonisse werde und eine Lücke ausfülle. Dann habe ich gedacht, naja, aber das kann auch reiner Zufall sein. Mhm. Und um das Ganze sozusagen abzuwenden, habe ich gebetet, lieber Herr, wenn du willst, dass ich Diakonisse werde, dann muss irgendjemand zu mir sagen, bist du bereit, dem Herrn als Diakonisse zu dienen? Das darf aber kein Pfarrer sein, das darf keine Diakonisse sein und das darf niemand sein, der mich kennt. Naja, und wieder in Sommerferien bin ich mit meiner Mutter und Verwandten zur Silberhütte gefahren. Das ist im Fichtelgebirge bei Flossenbürg. Und da war ein großes CVM-Treffen. Da saßen wir alle im Freien, so auf einer schrägen Wiese. Und ich saß ganz vorne vom Redner aus links. Und das war Herr Pfarrer Heimbucher, der Präses vom CVM. Und Herr Pfarrer Heimbucher hat während seiner Predigt unterbrochen und hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber der Heilige Geist lenkt mich jetzt, dass ich frage, und hat auf mich gedeutet, bist du, junges Mädchen, bereit, dem Herrn als Diakonisse zu dienen? Und dann wurde mir richtig schlecht vor Schreck.
Aha, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, und dann habe ich in meinem Herzen natürlich gekämpft und habe gemerkt, ich habe Gott diese Bedingung gestellt, weil ich einfach nicht gehorchen wollte und habe mich dann bei Gott entschuldigt für meinen Ungehorsam. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn Gott das will, dann werde ich gleich Diakonisse nach der Schule und bin deshalb mit 17,5 Jahren schon eingetreten. Ich habe dann gedacht, dabei brauchte man die Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn Gott das will, dass du Diakonisse wirst, dann werde ich nicht im Weg stehen. Aber steh nicht eines Tages wieder vor der Haustür und sag, warum hast du mir das erlaubt? Wenn, dann werde es ganz. Und dann bin ich eingetreten. Und ein Onkel hat mich hingefahren und unterwegs hat er angehalten und hat gesagt, Gerlinde, jetzt kann ich noch umkehren. Willst du das wirklich machen? Und ich hatte schon ein Gefühl, als ob ich zu meiner eigenen Beerdigung fahren würde.
Das klingt ja sehr spannend.
Ich habe es nur rein aus Gehorsam getan, aber nicht, weil ich es werden wollte. Aber dann hatte ich 2 Jahre Ausbildung im Mutterhaus und habe sehr schnell gemerkt, dass Gott diesen Weg so geplant hat und dass sein Wille immer der beste ist für uns. Und nach der 2-jährigen Ausbildung im Mutterhaus bin ich dann in die Fachakademie für Sozialpädagogik gekommen und habe dort die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Und habe dann 10 Jahre in verschiedenen Kindergärten gearbeitet.
Was war das eigentlich für eine Zeit? Was hat Deutschland damals bewegt?
Mein Eindruck ist doch der, dass wir damals sehr viel zu tun hatten mit anti-autoritärer Erziehung. Dass man die Kinder nicht so sehr beschneiden darf. Aber wir haben im Kindergarten den Kindern zwar bestmöglichst Freiheit gelassen, aber ganz klare Grenzen gezogen. Die Grenzen zwar sehr weit gezogen, aber ganz eindeutige Grenzen gezogen. Denn wenn ein Kind keine Grenzen hat, wird es unsicher. Mhm. Es muss wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und ein Kind fühlt sich geborgen, wenn es weiß, das sind meine Grenzen und die darf ich nicht überschreiten. Und diese Grenzen werden, je älter das Kind wird, desto weiter gesteckt. Und es war eine schöne Zeit, die 10 Jahre im Kindergarten.
Das klingt ja sehr spannend. Und dann haben Sie nochmal gewechselt und haben eine zusätzliche Ausbildung gemacht.
Ja, also wie ich zur Mission kam, das war folgendermaßen. Wir hatten einmal im Monat eine Blättersitzung in Aschaffenburg in der landeskirchlichen Gemeinschaft für alle, die Traktate von Marburger Medien verteilt haben und damit missioniert haben. Und in dieser Blättersitzung ging es um die Bibelstelle, in der Gott als Weingärtner Menschen in seinen Weinberg beruft und dann auch noch in der allerletzten Stunde. Und ich wusste dann, dass Gott mir nochmal eine neue Berufung gibt, obwohl ich damals 29 Jahre alt war oder fast 30, dass ich als Missionarin im Ausland arbeiten soll. Aber für mich war das auch nicht einfach, dazu Ja zu sagen, weil ich sehr gerne im Kindergarten gearbeitet habe und in der Jugend- und Jungschararbeit, und Ausland konnte ich mir nicht so gut vorstellen. Ich habe dann schneller Ja gesagt wie beim ersten Mal, als ich Diakonisse geworden bin. Und nach 2 Jahren kam ein Telefonanruf, ob ich bereit wäre, nach Japan zu gehen und bereits in 14 Tagen zum Englisch auffrischen meine Koffer gepackt haben könnte, um dann in London meine Sprachkenntnisse aufzufrischen. Und in London hatte ich einen Sprachlehrer, der war als Missionar früher in Japan und hatte eine Mitschülerin, die aus Finnland kam, die Tuliki. Und die hat im damaligen kommunistischen Russland heimlich als Missionarin gearbeitet.
Was hat sie so gemacht?
Sie ist als Touristin nach Russland gereist und von Finnland aus war das also sehr unverdächtig, weil man in Russland gedacht hat, dass die meisten Finnen nicht an Gott glauben. Und dann ist sie als Schwangere, hatte sie im Bauch ganz viele Bibeln und einen Sack rumgebunden und die Hälfte von ihrem Autotank hatte sie voll Benzin, die andere Hälfte voll Bibeln. Und dann hat sie in einem Museum einer größeren Stadt, ganz schnell ist sie da durchgegangen und hat sich eine Eintrittskarte gekauft gehabt, damit sie also nicht gelogen hat und als Touristin unterwegs war. Und dann ist sie wieder in ihr Auto eingestiegen, wollte weiterfahren und dann hat Jesus durch seinen Heiligen Geist sie aufmerksam gemacht, Tuliki, nimm die ganzen Kontaktadressen zu Christen und Pastoren aus deiner Handtasche und tu sie da und da ins Auto. Und da hat sie gedacht, das ist doch kein Versteck und warum soll jetzt da was passieren? Und warum sollte mich die Polizei anhalten? Aber sie war dem gehorsam und hat also die Kontaktadressen, dieses Heft, da hingelegt im Auto und ist weitergefahren. Und sie fuhr um die nächste Kurve, bog ab und die Polizei hat sie angehalten, die russische Polizei. Und hat das Auto total gründlich durchsucht. Aber sie haben dieses Heft mit den Kontaktadressen nicht gesehen. Und ganz besonders haben sie ihre Handtasche durchgesucht. So hat sie gesagt, für mich ist es wichtig in meiner Arbeit, damit der Feind mir kein Bein stellen kann und meine Arbeit nicht verhindern kann, Moment für Moment dem Leiten des Heiligen Geistes zu gehorchen. Das war für mich auch ein ganz entscheidendes Erleben, in meinem Leben auch von ganzem Herzen zur Ehre Gottes zu leben und von ganzem Herzen und immer ihm zu gehorchen. Und sofort um Vergebung zu bitten, wenn ich in irgendeinem Punkt ungehorsam war. Und das hat mein Leben auch sehr geprägt in Japan als Missionarin dann. Weitere Vorbereitung für Japan lief dann so, dass ich noch eine Ausbildung bekommen habe. Erstens mal im Bibelseminar in Marburg an der Lahn und dann an der Freien Hochschule für Mission Korntal und hatte auch einen Kurs an der William Carey Universität in Los Angeles. Und bin dann ausgesandt worden von der Marburger Mission und von der Liberty Corner Mission. Das ist auch eine besondere Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges konnte die Marburger Mission ihre Missionare nicht mehr finanzieren. Und dann hat das Mutterhaus in Liberty Corner übernommen. Das ist etwa eine Autostunde von New York entfernt, dieses Mutterhaus. Und das wurde auch vom Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband gegründet und die dortigen Gemeinden haben also dann die Finanzierung der Missionare übernommen. Und nach dem Krieg, als sich Deutschland wieder erholt hatte, hat die Liberty Corner Mission und die Marburger Mission jeweils zur Hälfte japanische Missionare, die in Japan gearbeitet haben, unterstützt. Deshalb habe ich alle 5 Jahre Reisedienst getan, sowohl in USA, Kanada und auch in Deutschland, um von meiner Arbeit in Japan zu erzählen.
Wie war das damals, dort in Japan anzukommen? Man hat die Landessprache nicht gesprochen, denke ich mal, oder
nein,
konnten Sie da schon etwas Japanisch?
Ich konnte gar kein Japanisch. Wir sind mit der Lufthansa, Schwester Gisela Paluch und ich, wir beide wurden ausgesandt zusammen und wir sind von Frankfurt über Alaska geflogen, weil man über Russland und China nicht fliegen durfte und kamen dann in Osaka in Japan an und dann hatten wir erst einmal 2 Jahre Sprachschule in Kobe und haben da gründlich Japanisch gelernt. Und nach 2 Jahren kamen wir auf unsere erste Station. Und meine erste Station war auf der Insel Shikoku, ganz im hintersten Winkel sozusagen, auf einer Insel, die gar nicht zum Festland verbunden war und habe dann praktisch Japan pur erlebt. Viele Bauern waren dort und diese Station ist entstanden durch eine Ärztin, die gläubig war und die dann dorthin gezogen ist und gemerkt hat, dass da keine Gemeinde war. Und dann hat sie eine Diakonisse, eine Missionarin eingeladen, doch dort eine Gemeinde zu beginnen. Und ihre Patienten hat sie dann alle in diese Kirche geschickt und hat gesagt, geh doch dahin, du brauchst nicht nur für deinen Körper Hilfe, sondern auch für deine Seele. Und die Leute, ihre Patienten haben ihr sehr vertraut und sind dann dort in die Gemeinde gegangen. So ist diese Gemeinde da entstanden. Und ich habe dann 2 Jahre dort gearbeitet, also 2 Jahre Sprachschule, 2 Jahre auf der Insel Shikoku gearbeitet. Und da war es sehr, sehr schön, aber es war für mich noch schwierig, weil Japanisch ist ja eine schwere Sprache und dort hat man noch einen besonderen Dialekt gesprochen. Und da hatte ich manchmal ganz lustige Erlebnisse. Ich wollte sagen, der Bauer sowieso, der arbeitet auf dem Feld und ist nicht zu Hause. Und dann habe ich der Pastorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, gesagt, der Bauer, der arbeitet nackig auf seinem Feld. Und Hataka heißt nackt und Hatake heißt Feld. Und das war natürlich schon sehr verwirrend manchmal für meine Umgebung. Dann war ich zum ersten Mal zum Reisedienst zu Hause und danach wurde ich versetzt in die Gemeinde in Tokio, in eine Kirche, die schon etwas größer war und von einer japanischen Pastorin geleitet wurde, und dann in Nishinomiya, dann in einer Gemeinde in Tokiwadai und zuletzt 20 Jahre in Kibogaoka. Und diese Gemeinde, die habe ich dann von Null aufgebaut. Schwester Frieda Ebinger und ich, wir haben in Kibogaoka in einem neu entstehenden Wohngebiet Traktate verteilt, aber wir konnten die Leute nicht zu uns einladen, weil es da keine Bahnverbindung und keine Busverbindung gab und da war ein sehr, sehr hoher Berg zwischen diesen beiden Orten. Und dann haben wir gebetet, was wir machen sollen und haben also uns von Gott so geführt gesehen, dass wir dort eine neue Missionsstation beginnen, nachdem die Gemeinde Tokiwadai an einen japanischen Pastor abgegeben wurde. Übrigens haben wir in Japan evangelisch-lutherische Kirchengemeinden gegründet und die dann an einen japanischen Pastor, der seine Ausbildung im lutherischen Seminar hatte, abgegeben. Und wir haben also dann in Kibogaoka neu angefangen bei Null. Und das Interessante war, als ich dort nach einem Haus gesucht habe, dass wir für unsere Zwecke mieten konnten, stieg eine Frau von ihrem Fahrrad ab und hat gesagt, fängst du hier eine Kirche an? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat sie gesagt, du, weißt du was, meine Geschwister, die sind alle Christen und ich noch nicht. Und hier in Kibogaoka gibt es keine Kirche. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sorg dafür, dass in Kibogaoka eine Kirche begonnen wird. Und dann gehe ich auch dahin und dann weiß ich, dass es dich gibt. Und das ist ja großartig. Also ich bin die Erste, die zu euch kommt. Und dann haben wir ein Haus gemietet und das wurde dann für unsere Zwecke umgebaut von dem Besitzer. Und wir haben dort mit Veranstaltungen begonnen. Und ich habe gebetet, Herr, wie kann ich da missionieren? Wenn ich die Leute einlade zur Kirche, da kommt niemand, so wenig wie in Deutschland jemand in eine Moschee gehen würde, um Mohammedaner zu werden aus freien Stücken. Und dann hat mir Gott die Idee gegeben, in diesem Wohngebiet gab es nur drei Geschäfte und die Frauen, die wussten nicht, was sie den ganzen Tag tun sollten, weil nämlich dort sehr reiche Leute wohnen, Ärzte und Professoren, die an der Universität in Osaka unterrichten und das war so eine halbe Stunde vom Stadtrand von der Uni entfernt. Und dann habe ich eine Art Volkshochschule begonnen. Die Leute aus der Gemeinde in Tokiwadai, die haben mir dabei geholfen. Eine Frau, die hat Patchwork unterrichtet. Eine Frau, die war Bäckermeisterin, die hat deutsche Kuchenbacken unterrichtet. Eine Frau, die war an der Volkshochschule in Tokiwadai als Köchin beschäftigt. Die hat dann Kochunterricht gegeben. Und ich habe Deutschunterricht gegeben und Englischunterricht. Und eine Frau, die hat mit Chorarbeit begonnen. Einen Mama-Chor haben wir gegründet. Und zwar junge Mütter, die ihre Kinder mitbringen konnten. Und die haben dann nebenbei gespielt. Und die jungen Mütter, die haben da die Chorlieder geübt. Und manchmal waren die Kinder lauter, manchmal waren die Mütter lauter. Und dann hatten wir auch einen Handglockenchor gegründet, 12 Frauen, jeder hat 2 Töne mit den Handglocken und so weiter. An der Musikuniversität in Osaka habe ich Deutschunterricht gegeben und ein Professor hat sich bekehrt, der kam zum Glauben an Jesus und hat gesagt, ich helfe dir beim Missionieren. Und dann hat er in unserer Kirche ein Orchester gegründet. Herr Professor Yoneyama hat alle Stücke umkomponiert. Und wir hatten 4 Personen in unserem Orchester, die Musik studiert hatten. Dann hatten wir auch Leute drin, die nicht so gut zu Fuß waren mit ihrem Instrument, wie zum Beispiel ich auf meiner Geige. Und so hat er für die, die sehr gut waren, ihren Part ganz schwierig und meinen Teil ganz leicht komponiert. So hatten wir von vornherein 50 Personen in unserem Haus, die sich für diese verschiedenen Veranstaltungen angemeldet hatten.
Und ja. Das haben Sie dann alles organisiert und die Kurse auch festgelegt oder die Personen dazugewiesen? Was haben Sie da konkret gemacht in dieser Zeit?
Ja, wir haben also Einladungen entworfen und sind von Haus zu Haus gegangen, haben geläutet, haben uns vorgestellt und haben gesagt, dass wir diese Kurse anbieten. Und ich selber habe nach jedem Kurs eine evangelistische Andacht gehalten und das wussten die Leute, die sich angemeldet haben. Und so haben die Leute ganz regelmäßig jede Woche eine evangelistische Andacht gehört. Nach einem Jahr haben wir den ersten Gottesdienst veranstaltet und da haben sich immerhin 6 Personen dazu einladen lassen und der Gottesdienstbesuch ist dann gewachsen. Ich habe auch Leute, die Interesse dran hatten, privat noch zu mir gebeten und habe mit denen dann einen privaten Bibelkurs gemacht. Und da sind dann auch Leute zum Glauben gekommen. Man sagt, im Schnitt braucht ein Japaner 7 Jahre, bis er zum Glauben kommt. Weil sie ja denken, alles sind Götter. Steine, Bäume, die Sonne, alles, dass es ganz viele Götter gibt. Bis sie aus diesem Denken herausfinden und das Vertrauen dazu bekommen, dass es nur einen Gott gibt. Das ist schon ein langer Weg. Aber in Kibogaoka hatten wir im Durchschnitt jedes Jahr eine Taufe. Also kam ein Mensch zum Glauben. Das waren ältere Leute, jüngere Leute. Und zum Beispiel war es in Kibogaoka so, oder überhaupt in Japan, dass die Leute, die beruflich so auf einer Ebene waren, die konnten miteinander kommunizieren. Aber einer, der einen höherstehenden Beruf hatte, also nach dem Studium, der würde nie sich befreunden oder überhaupt versuchen, Kontakt aufzunehmen mit einem Menschen aus der Arbeiterklasse. Und in der Gemeinde in Kibogaoka hatten wir also Leute aus der Arbeiterklasse. Wir hatten einen Mann, der hat bei der Müllabfuhr gearbeitet, der kam zum Glauben und nach ihm kam ein Kieferchirurg zum Glauben, der zweite Leiter, verantwortliche Leiter eines riesengroßen Krankenhauses in Osaka war. Und diese beiden wurden ganz dicke Freunde. Und da merkt man, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann sind wir Brüder und Schwestern im Herrn. Dann gibt's keine Unterschiede mehr, dass der eine höher gestellt ist und der andere nicht so. Und die beiden, die haben dann auch immer miteinander telefoniert und waren dicke Freunde. Und die beiden haben täglich 4 Stunden Bibel gelesen und haben nachgeholt und wollten ganz unbedingt viel Kennenlernen von Gott und haben morgens, mittags und abends Bibel gelesen und haben sich gegenseitig angerufen und haben gefragt, kommst du mit der Bibelstelle zurecht? Und haben sich gegenseitig beraten. Und wenn sie dann nicht zurechtkamen, dann haben sie mich gefragt. Also es war sehr, sehr schön, das zu beobachten, wie diese Leute in der Gemeinde dann auch im Glauben gewachsen sind und wie sie ein ganz intensives, persönliches Verhältnis zu Gott bekommen haben und Stück um Stück ihre japanische Kultur aufgegeben haben und die biblische Kultur übernommen haben. Also wie Gott über die Sachen denkt. Ich habe sehr wohl vermieden, in der Gemeinde, soweit es mir möglich war, manches läuft unbewusst, aber ich habe vermieden, deutsche Kultur einzuführen in der Gemeinde. Zum Beispiel Ostereier oder den Nikolaus und solche Sachen. Aber es gilt weder die japanische Kultur für uns noch die deutsche Kultur, sondern wir richten uns nach der Bibel und nach der biblischen Kultur. Das ist auch nicht die jüdische Kultur. Jesus ist ja da auch angeeckt mit den jüdischen Leuten und ihrer Kultur. Er hat sich mit einer Samariterin unterhalten, was undenkbar war für einen Juden und so. So ist es wichtig, dass unser Denken von der Bibel geprägt ist und nicht von der japanischen und nicht von der deutschen Kultur. Aber das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen da ganz allmählich umdenken. Und es war fantastisch, wie diese Leute dann Stück um Stück von der Bibel geprägt wurden, anstatt von ihrer japanischen Kultur. Am Anfang, nachdem die Leute zum Glauben gekommen waren, klappte das manchmal nicht so ganz. Zum Beispiel ein Mann, der hat im Kindergottesdienst die Geschichte von Jona erzählt, der vor Gott geflohen ist, nach Spanien wahrscheinlich, und auf dem Schiff dann war und ein großer Sturm kam. Dann hat er gesagt, und dann ist der Gott des Meeres zornig geworden und hat einen Sturm geschickt. Nach diesem Kindergottesdienst habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, habe gesagt, du hast gesagt, der Gott des Meeres ist zornig geworden. Und dann kam ihm das erst zum Bewusstsein, dass er da zurückfiel in sein japanisches Denken, dass es also einen Gott des Meeres gibt, einen Gott des Feuers gibt, einen Gott gibt der Natur und so weiter. Und dann hatte er das im nächsten Kindergottesdienst berichtigt. Er war noch nicht so lange bekehrt. Da merken doch, wie sehr man aufpassen muss, dass die eigene Kultur einen nicht verkehrt prägt. Das gilt genauso für die deutsche Kultur. Manche Leute sind verwundert, wenn ich ihnen sage, in der Bibel steht gar nicht drin, dass der Baum, von dem Eva gegessen hat, ein Apfelbaum war. Das steht nirgends in der Bibel drin. Es weiß keiner, was das für eine Frucht war, aber vielleicht mit Sicherheit kein Apfelbaum. Das steht nirgends drin, aber viele Deutsche nehmen mit Selbstverständlichkeit an, dass das ein Apfelbaum war. Und so ist es ganz wichtig, dass wir aus dem Wort Gottes leben und unser Denken vom Wort Gottes prägen lassen. Ja, und nach 20 Jahren in Kibugaoka und nach 34 Jahren in Japan kam also mein Abschied. Die Marburger Mission hat festgelegt, dass wir also mit dem Renteneintritt auch unsere Missionsarbeit beenden. Wir hatten eine große Abschiedsfeier und ich bin sehr dankbar. Und letztes Jahr im Sommer kam ich zurück, wohne jetzt in Sulzbach-Rosenberg und versorge meine Angehörigen. Meine Mutter ist 89 und es sind also 4 Personen, die hier im Haus wohnen, für die ich sorge. Und darüber hinaus habe ich einen Seniorenkreis, den ich betreue, in Nürnberg-Wörth in der St. Bartholomäus-Gemeinde von Herrn Pfarrer Ostermeier. Außerdem bin ich mittwochs im Frauenbund Und dann habe ich an Sonntagen oft auch Dienste in verschiedenen Gemeinden. Und soweit es mir möglich ist, nehme ich auch am Leben der landeskirchlichen Gemeinschaft in Sulzbach-Rosenberg teil, aber versuche auch bei Nachbarn und in der Kirche, evangelischen Kirche, Kontakte zu knüpfen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht Interesse haben am Glauben, aber noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben.
Am 11. März 2011 ereignete sich ja ein sehr starkes Seebeben. Das hat dann wieder eine Serie von Tsunamis ausgelöst. Sehr viele Menschen starben in Japan damals. Und auch, ja, wir kennen das von diesem Reaktorunfall in Fukushima. Das war 250 Kilometer nördlich von Tokio. Wie haben Sie das erlebt damals, 2011?
Ich habe in Japan zwei große Erdbeben erlebt. Dieses ganz schwere Erdbeben in Kobe. Das war Stärke 7,2. Und die Stadt Kobe ist zwischen Meer und Gebirge, praktisch auf Sand gebaut, die ganze Stadt. Und man hat gesagt, in Kobe wird nie ein Erdbeben sein, da ist keine Gefahr. Aber das war auch ein Seebeben und die Bebenwellen, das war so stark wie 6 unterirdische Atombombenexplosionen. Die Bebenwellen, die sind durch die Stadt gelaufen, sind an den Berghängen abgeprallt und liefen wieder zurück und kamen wieder. Also x-mal hat die Stadt gebebt und da sind viele Häuser eingestürzt. Ein Teil unserer Missionare, auch unsere Hauptstelle ist in Kobe. Das war also ganz furchtbar und man konnte von außen nicht in die Stadt rein. Ich habe außerhalb von Kobe gewohnt, bereits in Kibogaoka. Das war also ungefähr vor 21, 22 Jahren. Und bei uns war die Stärke 5,9. Auch ganz schön heftig. Da sind ganz, ganz viele Menschen umgekommen durchs Erdbeben, aber dann auch, weil die Stadt gebrannt hat. Da waren Gasexplosionen und manche waren gerade am Kochen. Das war morgens bald. Und haben ihren Kaffee gekocht oder so. Und dann gab es große Brände und zum Teil sind ganze Stadtteile verbrannt. Die Stadt, die war so gut wie völlig zerstört und musste ganz neu aufgebaut werden. Und das große Erdbeben in Fukushima, das war dadurch so grausam, weil genau an der Küste ein großes Atomkraftwerk war. Und dieses Atomkraftwerk hatte zwar eine 6 Meter hohe Schutzmauer und man hat gedacht, das ist völlig genügend, falls eine Tsunami kommt, aber es hat nicht gereicht. Die Tsunamiwelle war 10 Meter hoch und hat eben dieses Atomkraftwerk überspült. Was das Problem war, war, dass die Geräte nicht angezeigt haben, dass der Atomreaktor defekt war und dass das Kühlwasser ausgelaufen ist, weil diese Geräte nur in einem Rohr gemessen haben, in dem das Wasser stehen blieb, aber nicht das Wasser gemessen haben, das im Reaktor verschwunden ist. Da wurde sehr spät, vor allen Dingen im Reaktor 1, Nummer 1, und im Reaktor Nummer 4 wurde sehr spät erkannt, dass eine Kernfusion stattfindet. Und dann musste mit Hubschraubern also Wasser draufgeschüttet werden und gekühlt werden. Und im Reaktor 4 sind inzwischen die Brennstäbe weitgehend entfernt worden. Im Reaktor 1 kann man nur Roboter reinschicken mit Kameras. Selbst die werden dann ganz schnell defekt und sind nicht mehr zu gebrauchen. Das ist noch eine ganz schwierige Situation und wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis dieses Problem ganz gelöst ist. Und die radioaktive Wolke, die entwichen ist, die hat ein Gebiet von 300 Kilometern verseucht. Zum Glück nicht mehr, weil damals der Wind in Richtung Meer ging und diese radioaktive Wolke weitgehend aufs Meer abgezogen ist. Aber in einem Radius von etwa 300 Kilometern kann also heute noch so gut wie niemand wohnen. Man kann durchfahren, darf aber mit dem Auto nicht halten. Da wird jetzt Erde abgetragen und neue Erde geliefert. Aber das Kühlwasser der Reaktor 1 muss immer noch gekühlt werden und das verseuchte Wasser muss dann in vielen Behältern aufbewahrt werden und da ist ein riesiges Gebiet voll mit diesen Behältern und man weiß nicht, was man damit machen soll und zum Teil waren Lecks in den Leitungen und ist das radioaktive Wasser auch ins Meer geflossen und die Fischer dürfen dort nicht mehr fischen, die Fischindustrie hat gelitten. Das Erdbeben hat also in Fukushima große Schäden angerichtet und zum Beispiel war da eine Realschule, also in Japan heißt es Mittelschule, da kam die Tsunami-Warnung und die Lehrer, die haben die Schüler in ihre Autos verfrachtet und sind sofort auf einen höheren Berg gefahren und es war ja kalt, es war Februar und dann waren sie da oben. Die Schüler wussten nicht, was unten in der Stadt aus ihren Eltern geworden ist, ob die noch leben, wie weit die Stadt zerstört ist. Und sie mussten Tage abwechselnd, haben sie dann in den paar Autos der Lehrer übernachtet. Und es hat etwa eine Woche gedauert, bis überhaupt Hilfe kam, damit sie zu essen bekamen. Sie hatten eine Woche nichts zu essen. Und dann hat eine andere Schule, die das gemerkt hat und die weiter weg war und die unversehrt geblieben ist, da haben sich Schüler und Lehrer abgewechselt und haben in Rucksäcken dann Sachen gebracht zu diesem Parkplatz, weil die Lehrer und die Schüler wollten nicht weg. Und diese Schüler und Lehrer haben dann wieder den Weg aufgenommen, soweit sie rein durften nach Fukushima, der Verstrahlung wegen, und haben Eltern und Angehörige gesucht. Und es waren ja jeden Tag viele Nachbeben. Man wusste nie, wie stark diese Nachbeben sind. Also das war eine unheimliche Stresssituation. Und die Lehrer dieser Schule, damit die Schüler mit diesem Schock einigermaßen zurechtkommen, sie konnten nicht unterrichten, haben sie aus alten Autoreifen Trommeln gebastelt, haben so stärkere Plastikplanen draufgespannt und haben den Schülern japanisch Trommeln beigebracht. Das war eine gute Abreaktion. Dann hat eine Musikuniversität diesen Schülern echte Trommeln gegeben. Die sind sogar bis nach England und bis nach Deutschland gereist mit ihren Trommeln. Mhm. Das haben dann deutsche Schulen, haben das unterstützt und haben sie eingeladen und haben dann auf ihren Trommeln das vorgeführt. Und die Lehrer haben sich weiter um diese Schüler gekümmert, die zum größten Teil also ihre Eltern verloren hatten. Mhm. Und manchmal sogar alle Angehörigen. Japan ist ja ein Land, das mit Katastrophen zurechtkommen muss. Tsunamis, Taifune und Erdbeben. Am Tag sind im Schnitt im ganzen Land so etwa 10 bis 15 stärkere oder schwächere Erdbeben. Normalerweise sind die Häuser so gebaut, dass sie ganz schön viele Erdbeben aushalten können und auch stärkere Erdbeben aushalten können. Zum Beispiel die Hochhäuser in Tokio sind ziemlich tief mit Pfeilern in der Erde verankert und diese Pfeiler stehen in großen Schüsseln, sodass die Pfeiler ausschwanken können und nicht brechen. Mhm. Und in den obersten Stockwerken können die 2 bis 4 Meter ausschwanken, ohne dass es eine Gefahr bedeutet.
Hm. Schwester Gerlinde, haben Sie vielleicht einen Rat an junge Leute oder an Leute, die an Mission interessiert sind?
Viele deutsche Christen denken, wieso Mission in Japan? Japan ist industriell so hoch entwickelt, in manchen Dingen uns Deutschen voraus. Manches, was Elektronik betrifft und viele Dinge, da ist Japan uns also überlegen. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Japan hat eine normale Toilette Druckknöpfe und der Sitz von der Toilette ist angewärmt, sodass man sich auf eine warme Toilette setzt.
Sehr komfortabel.
Und dann gibt's Knöpfe, die man drückt. Also man braucht kein Toilettenpapier mehr, total hygienisch. Und die Toilettentür, sobald man aufsteht, wird automatisch gespült. Man braucht nicht mehr selber spülen. Und die Tür öffnet sich automatisch und viele, viele solche Dinge. Und dann denken viele Leute, wieso Mission in Japan? Weil Mission oft gedacht wird als Sozialarbeit. Dass man armen Leuten in unterentwickelten Ländern helfen muss. Und in Japan ist keinerlei Sozialarbeit nötig und darum denkt man, Mission ist auch nicht nötig. Aber Japaner sind gleichzeitig Buddhisten und gleichzeitig Shintoisten. Der Shintoismus ist die Religion, die als höchste Gottheit die Sonne hat, die als Gott angebetet wird und eigentlich auch Bäume, Tiere, alles Mögliche sind Götter und alle Materie hat eine Seele. Also auch eine Nähnadel, die ich benutze, hat eine Seele und dann werfe ich die nicht einfach in Müll, wenn die verrostet ist, sondern die bringe ich in einen speziellen Tempel für Nähnadeln und stecke die in ein großes Becken mit weichem Tofu, dass ich die Nadel, die mir jahrelang gedient hat, ausruhen kann von ihrem Leben als Nadel.
Hm.
Also das ist eine total andere Gedankenwelt. Und dann sind Japaner gleichzeitig Buddhisten und die buddhistische Religion kümmert sich vorwiegend um Beerdigung und alles, was damit zu tun hat. Und nach der Beerdigung muss der Priester insgesamt etwa 30 Jahre lang dafür sorgen, dass die Seele des Verstorbenen die Reise bis auf einen hohen Berg in Japan schafft, wo er dann selber wieder zu einem Gott wird, dass er diese lange Reise schafft. Und da ist eine starke Verknüpfung und Verkettung zum Buddhismus, der ganz eigen geprägt ist, der japanische Buddhismus, eigentlich mit dem Urbuddhismus nicht so sehr viel zu tun hat. Aber wenn man die buddhistische Lehre liest, ist das eine fantastische Lehre. Der Shintoismus hat keine Lehre in dem Sinn. Da gibt's auch keinen Unterricht. Ein Shinto-Priester hat eine Ausbildung, aber der Normalbürger hat also keinerlei Lehre und ist auch keine Moral. Der Shintoismus hat keine Moral. Aber was in diesen beiden Religionen fehlt, das ist die Lösung des Problems der Sünde. Dafür gibt's weder im Buddhismus noch im Shintoismus und auch nicht im Islam, in keiner anderen Religion gibt es dafür eine echte Lösung. Sondern die Lösung hat sich Gott selber ausgedacht, indem er Jesus Christus in unsere Welt geschickt hat und Mensch geworden ist und ein perfektes Leben ohne Sünde gelebt hat und für uns am Kreuz gestorben ist und damit das Problem der Sünde gelöst hat. Und diese Botschaft brauchen auch Japaner. Und es sind in Japan schon viele Missionare, aber die Mission hat eigentlich erst richtig wieder begonnen 1952. Vorher hat Japan drei große Christenverfolgungen erlebt, wo das Christentum so ziemlich ausgerottet wurde. Und eigentlich hat Mission erst wieder 1952 begonnen, auch die Mission der Marburger Mission in Japan. Und in Japan gibt es nur 1,3% Christen. Auf der Insel Okinawa, ganz im Süden, gibt es fast 4% Christen. Aber 1,3% Christen, das heißt, dass Japan das Land in der Welt ist, das am allerwenigsten Christen hat. Und also ist in Japan Mission so notwendig wie nirgends sonst in der Welt. Aber wir erleben es jetzt in Deutschland, dass wir kaum junge Leute zur Mission in Japan motivieren können, weil dieser Unfall in Fukushima war und das im Bewusstsein der Deutschen ist, Japan ist gefährlich mit Tsunami und Atomkraftwerke. Zum Beispiel in der Nähe der alten Kaiserstadt Kyoto ist ein Plutoniumkraftwerk, das das Plutonium von Frankreich geliefert bekommt. Und dieses Kraftwerk ist auch an der Küste gebaut. Wenn da ein Reaktorunfall wäre, wäre Japan für 3000 Jahre nicht mehr bewohnbar. Und das Kraftwerk ist voll in Betrieb. Und sowas motiviert nicht gerade Missionar in Japan zu werden. Aber wir Missionare in Japan, wir haben gesagt, die Missionare, die Kinder haben, die sollen raus aus dem Land und sollen in Deutschland Reisedienst machen, bis sich die Lage beruhigt hat. Und wir Schwestern und anderen Missionare, die keine Kinder haben, wir sind geblieben. Alle, die eine eigene Gemeinde hatten, die sind geblieben und haben diese Zeit mit den Japanern durchlitten. Die anderen Missionare sind dann, sobald wie sich die Lage einigermaßen beruhigt hat, zurückgekommen. Aber die meisten Missionare sind im Land geblieben. Wir haben uns gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird's finden. Es darf einfach kein Kriterium sein, ob ich in Japan Missionar werde oder nicht, ob mein Leben dadurch in Gefahr ist oder nicht. Japan braucht ganz dringend Missionare. Und im Moment haben wir viel zu wenige und es melden sich keine, die die Ausbildung dafür machen. Wenn du Missionar in Japan werden willst, brauchst du eine theologische Ausbildung. Wir haben einen Missionär nahe, der als technischer Missionar nach Japan kam, das heißt, keine theologische Ausbildung hatte, aber der jetzt nebenbei noch die theologische Ausbildung nachholt über Internet. Die theologische Schule in Marburg, Tabor, das theologische Seminar in Tabor, daher kommen die meisten unserer Missionare oder auch Liebenzell hat viele Missionare in Japan. Da dauert die Ausbildung schon eine Weile, dann braucht man mindestens 2 Jahre in Japan, bis man Japanisch lernt. Manche schaffen es auch ein bisschen schneller. Aber es dauert eine Weile und es sind im Moment keine Missionare in Aussicht, die nach Japan gehen würden.
Wie schaut es aus mit chinesischen Christen? Die wären ja näher, also geografisch gesehen jetzt näher dran. Ich habe auch gehört, dass da die Geschichte, also in der Geschichte eine gewisse Belastung auch ist zwischen Chinesen, zwischen Japanern. Aber wäre es nicht denkbar, dass aus China auch Menschen nach Japan gehen?
Ja, Chinesen haben es eigentlich schwer, als Missionare in Japan zu arbeiten, weil man ihnen eigentlich kein Vertrauen schenkt. Aber wir Deutschen sind ganz besonders in Japan willkommen, gerade bei älteren Japanern, die sagen, Euer Hitler und unser Kaiser, die haben zusammengekämpft im Zweiten Weltkrieg. Also wir Deutschen sind unheimlich beliebt in Japan. Ist ein bisschen eine peinliche Sympathie, aber es ist halt so. Und das Denken der Menschen ändert sich eben nicht so schnell. Aber von Festland China kommen sowieso keine Missionare, dürfen auch nicht. Das Einzige wäre chinesische Christen aus Taiwan. Taiwan ist selber ein Land, das ganz wenig missioniert ist. Wir haben von Korea Missionare. Aber das Verhältnis zwischen Korea und Japan ist auch nicht rosig. Und Koreaner missionieren sehr viel unter Koreanern in Japan, von denen es ja ganz viele gibt. Sehr viele Koreaner arbeiten in Japan und unter denen können sie missionieren. Aber auch Koreaner haben sehr schwer, unter Japanern zu arbeiten. Und Amerikaner haben es auch schwer, in Japan zu arbeiten. Das muss man einfach sachlich sehen. Ein Amerikaner lernt ganz schwer Japanisch und viele Amerikaner vergießen viele Tränen wegen der Sprache. Und viele von ihnen lernen es nie gut. Wir Deutschen tun uns irgendwie da doch leichter. Am leichtesten tun sich finnische Missionare. Die lernen am schnellsten Japanisch. Es ist interessant, dass Japanisch und Finnisch sehr verwandt ist sprachlich. Das kommt daher, weil man annimmt, dass Japaner aus der Mongolei kamen und die Urjapaner verdrängt haben und dass aus der Mongolei viele Stämme nach Finnland gezogen sind, dass da eine Verwandtschaft ist.
Hätten Sie vielleicht ein Grußwort an unsere Hörer auf Japanisch?
Auf Japanisch. Shibaraku watashi ga hanashita koto o kiite kudasatte doumo arigato gozaimashita. Totemo ureshi desu. Vielen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, wir bedanken uns bei Ihnen für dieses Interview.
Ich denke immer noch zum größten Teil in Japanisch. Und das Deutsche kommt oft gar nicht so fließend.
Ja, das ist trotzdem schön.
Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend.
Mikros Dynamis und Alexander verabschieden sich von allen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Bis dahin, alles herzlich Gute.